Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur Montagsausgabe des Fernschuss-Podcasts. Yes, sir, wir wollen heute gemeinsam auf den 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga zurückblicken. Wir hatten natürlich das absolute Topspiel Leverkusen gegen Bayern am Samstagabend. Wir hatten ein verrücktes Sonntagabendspiel, ein 4:3 zwischen Bremen und Hoffenheim. Und auch das Freitagsspiel bietet eine Menge, über das wir schnacken können. Deswegen wollen wir gar nicht lange drum rumfackeln und wünschen euch ganz viel Spaß mit der Montagsepisode. Das ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und das Tor!
Jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Wir sind heute zu zweit unterwegs. Bei mir sitzt der liebe Jakob. Jakob, was geht?
Was geht?
Was geht, Meister? Ich habe heute eine ganz simple Frage an dich. Also wirklich eigentlich recht simpel, aber trotzdem schwer zu beantworten. Wie viele Saisontore macht Omar Marmoush?
Simpel, aber schwer.
Ja.
Ich würde sagen 17.
17? Alright, weil er hat jetzt schon 6. Das ist halt...
Ja.
6 nach 5 Spieltagen ist ein...
Oh, ich glaube, der macht so 17 und 16 oder 17, 14, 17, 15 Assists. Also 17 Tore und 15 Assists oder so.
Boah,
imagine. Der wird halt richtig ausgeglichen sein.
Der macht über 30 Scorer, Bro. Das wäre geisteskrank.
Ich glaube, 30 könnte er knapp rammen.
Ja, ich glaube auch, dass es so hohe 20 werden. Ich würde eher so Richtung 15 Tore und 10 Assists gehen. Glaube ich, so ungefähr in die Richtung. Was trotzdem komplett Banane wäre, wenn der mit 25 Scorer die Saison beendet. Aber was der bisher veranstaltet hat, ist völliger Wahnsinn. Und da werden wir natürlich heute auch drüber reden. Wir können aber eigentlich direkt reinstarten. Gehen ja hier immer schön die Spiele durch und beginnen heute mit dem Freitagabendspiel, wie immer. Der BVB gegen den VfL Bochum. Du hast es ja auch auf Instagram gepostet. Bochum startet hier, also... Wir müssen erstmal natürlich darüber reden, dass Dortmund hier die klar bessere Mannschaft war. Also man kann sich bei Sofascore beispielsweise das Attacking Momentum reinziehen. Das habe ich heute schon, das werde ich heute öfter noch nennen. Das ist einfach nur Dortmund. Also for real, nur Dortmund. Ich sehe gerade bei Fortbomb kann man sich das auch angucken. Also wirklich, die haben das Ding hier in Grund und Boden dominiert. 66% Ballbesitz, 3,2 Expected Goals. Aber Bochum erwischte den besseren Start, spielen das erste Tor wunderschön heraus. Bero, der größte Fußkrüppel der Bundesliga, finisht das Ding perfekt mit einem, keine Ahnung, wie heißen die hier, Power Shot Plus Trade von FIFA. Auf den kurzen Ecken, 10 von 10 Abschluss und dann ein kleiner Fehler am Spielaufbau zwischen Schlotterbeck und Kobel. Dann steht es plötzlich 2:0. Der BVB muss sich erholen und das tut er. Wir machen vor der Halbzeit nochmal richtig Druck und schaffen mit Gerassi den Anschluss und fertigen die Bochumer dann in der zweiten Halbzeit mit 3 Toren am Ende mit 4:2 ab. Jakob, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ich glaube, am Anfang war es für jeden eine Enttäuschung oder auch für Dortmund-Fans vor allem oder allgemein, wenn man Kickbase-Aktien bei Dortmund hatte, weil sie zwar mit dem Attack-Momentum auf ihrer Seite waren, aber da sieht man auch bei der Statistik, dass es nicht ganz so eindeutig ist wie den Rest des Spiels. Und da hat Bochum halt auch, wie du schon gesagt hast, ein krasses Tor gemacht, das eine, und das andere war halt ein Fehler, aber trotzdem 2-0 zu Hause gegen Bochum, die halt gefühlt 2 Tore davor hatten in der ganzen Saison mit DFB-Pokal.
Oh, man muss dazu sagen, die hätten noch einen dritten machen können, ne? Boadu war alleine vor Gregor Kobel. Ja. Es gibt irgendwie einen Steckpass. Ja. Boadu läuft da wirklich im Kylian Mbappé-Stil auf Kobel zu und setzt das Ding aber am Tor vorbei. Junge, Alter, der ist richtig
gespannt. Also da auf jeden Fall Bochum sehr, sehr gut mitgespielt, habe ich nicht so erwartet. In Dortmund fand ich ehrlich gesagt auch sehr schlecht am Anfang. Also ich finde so vom Spiel geschehen und vom Zuschauen irgendwie, dass Bochum auch verdient geführt hat zu dem Zeitpunkt, weil sie es halt einfach gut gemacht haben.
Ja, geh ich mit.
Und ja, dann haben sie halt nochmal eine kleine Druckphase vor der Halbzeit, was eine Top-Mannschaft haben muss gegen Bochum, glaube ich, in der momentanen Form. Und dann machen sie noch das 2-1, was, glaube ich, auch sehr wichtig war, weil 2-0 in der Halbzeit hätte Bochum, glaube ich, ganz gut wegmoderieren können, zumindest versuchen besser. So ist es halt für Dortmund nochmal so ein Push gewesen, das sagt man ja immer vor der Halbzeit nochmal, so ein Anschlusstreffer boostet halt nochmal. Und dann hat Dortmund halt dann nochmal aufgedreht und dann auch gut gespielt in der zweiten Halbzeit, zum Glück sich auch gesteigert und dann auch verdient gewonnen. Aber ja, die ersten 30 Minuten waren erschreckend für mich, also ich dachte schon... Das ist wieder Edin Terzic Prime-Zeit. das war echt schlecht.
Ja.
Bochum aber auch wirklich gut gespielt, muss man auch sagen, auch auswärts. Also keine Ahnung, es bringt halt nichts, wenn man jetzt wieder keine Punkte mitnimmt und dann gegen schlechtere Gegner nicht gut spielt. Aber da haben sie echt gut gespielt, Dortmund, wie gesagt, enttäuschend, aber dann zum Glück noch gefangen und dann auch ordentlich aufgedreht. Beino Gittens hat sich ja leider ein bisschen verletzt, muss man schauen, was mit dem ist. Und sonst von den Personalien her, glaube ich, war alles wie gewohnt. Koto hat dann wieder gestartet. Hat es okay gemacht, aber
schon, also auch nicht. Letzten Endes war ja einer der großen Anhaltspunkte vor dem Spiel, okay, Süle geht tatsächlich aus der Startformation raus und der BVB startet, ich glaube, das erste Mal dieses Jahr in der Bundesliga mit einer Viererkette, also rein nominell gesehen. Ich meine, selbst das andere System, was sie gespielt haben, war ein bisschen so ein verkapptes Viererkettensystem, aber jetzt schon mit deutlich erkennbaren Außenverteidigern, dafür auch Emre Can zurück, der dann wieder seine klassische Sechserposition bekleiden konnte, weil Sabitzer auch gefehlt hat. Fand ich schon überraschend. Ich dachte trotzdem, dass man eher bei der Dreikette bleiben wird. Jetzt ist natürlich schwer zu bewerten, weil ich finde wirklich auch, gerade am Anfang, wir werden auch später über Freiburg-St. Pauli reden, du musst nicht unbedingt das Gros des Spiels haben, um die bessere Mannschaft zu sein. Das ist aber generell, also Tacking Momentum, du hast eben gesagt, das ist ein Stat, den man sehen kann, um Dominanz zu betrachten, aber Dominanz bringt dir letzten Endes nichts, wenn das letzten Endes dann fast nur ein toter Ballbesitz ist. Und ich finde, hier hat man das halt auch gemeint. Also ich fand Bochum gerade in der Anfangsphase auch wesentlich besser. Die haben das einfach super rausgespielt und ja, dann hat es letzten Endes einfach so ein bisschen an den Kräften gehabt und dann noch ein psychologisch sehr ungünstiger Zeitpunkt, dann wirklich vor der Halbzeit noch das 2-1 zu bekommen. Aber zurück zur Aufstellung. Ich fand schon überraschend, dass Couto gespielt hat. Ich finde, er hat es nicht verkehrt gemacht, aber ich muss trotzdem sagen, ich habe viel, viel mehr von Jan Couto erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Die haben ja auch in der Champions League die Viererkette gespielt gegen Brügge.
Genau.
Da hat Ben Sabaini aber gespielt, der auch nicht so gut war im letzten Spiel jetzt, aber ja, also keine Ahnung, ob die jetzt Vierer, ich glaube, das wird halt beides mal sein, aber war davor nicht irgendwie schon ziemlich sicher, dass Koto spielen wird oder so, oder bin ich da falsch? Ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich, dass man ein, zwei Tage davor
ja, es hat
den Paul nicht auch eine Championship gehabt.
Weiß ja, deswegen, nicht, es hat auf jeden Fall anklingen gelassen auf der Pressekonferenz, dass Ben Sabaini starten wird, also da hieß es irgendwie, ja, den wollten wir nur nicht overpacen, sonst wird er wieder spielen. Was ja schon ein Indikator, weil du kannst nicht Benze und Süle gleichzeitig spielen. Das funktioniert nicht. Wenn du Süle spielst, dann muss Schlotter halt nie. Wie gesagt, selbst bei einer Dreierkette ist es tendenziell eher so eine verkappte Viererkette, wo Schlotterbeck so ein bisschen Hybrid-Verteidiger links spielt, egal ob es ein linker Innenverteidiger ist oder ein Linksverteidiger. Das funktioniert ja nicht, wenn Benze auf dem Platz ist. Wenn Benze auf dem Platz ist, dann muss halt Süle runtergehen. Und dadurch konnte man es schon erahnen, dass die Dortmunder in dem Spiel auf die Viererkette nominell wechseln werden. Ich fand es trotzdem interessant, um halt da ein bisschen auf die Personalien einzugehen. Süle ist dann für mich jetzt eine klare Verkaufsoption, weil es mir zu heiß wäre. Der war halt super geil, wenn man dachte, okay, der ist immer gesetzt, aber Schlotte und Anton werden immer gesetzt sein. Und ja, Süle ist dann für mich halt erstmal außen vor. Würde ich jetzt auf den Jan Couto gehen? Ah, to be honest, eher nein. Ich fände es nicht unrealistisch, dass ein Riasson wieder auf rechts schiebt und Benze dann auch reinkommt. Vielleicht nicht jedes Spiel, aber das ist halt ein Spieler, genau wie Niklas Süle, die kosten in Richtung 20 Millionen beide, Couto noch ein bisschen günstiger. Das sind Spieler, du willst nicht so viel Geld im Spieler parken, wo du nicht sicher bist, dass er auch spielt. Deswegen kann ich da direkt schon mal sagen, würde ich verkaufen. Und dann gibt es noch zwei Personalien, wo ich dich mal gerne fragen würde. Und zwar Karim Adeyemi und Marcel Sabitzer. Was hältst du von den beiden?
Adeyemi ist gut, glaube ich. Also kann man jetzt auf jeden Fall kaufen. Also er hat auch durchgespielt, das ist ja auch schon mal ein Statement. Ja. Und ich glaube, dass Shahin ihn oder viel von ihm hält und ihn auch fördern wird und weiter spielen lassen will. Eben weil er durchgespielt hat und jetzt auch schon ein bisschen bessere Leistungen gezeigt hat. Es ist halt schwer wieder mit der Rotation, mit der Champions-League-Rotation. Man hat halt da vorne die Halbposition, wo keiner für mich sicher gesetzt ist, außer halt Plant, Girassi, da vorne diese vierter Angriffsspieler. Aber ich glaube, Adeyemi momentan auf jeden Fall der Erste, der da die Nase vorn hat und da auch dann am meisten spielen wird. Deswegen finde ich den ganz cool. Couto hast du jetzt nicht gefragt, aber würde ich auch noch sagen, würde ich nicht kaufen. Da müssen die eher Dreierkette spielen mit Schienenspieler, da wird er für mich besser passen als in der Viererkette.
Safe.
Und ja, das ist die einzige Position, die nicht ganz so klar war, aber weil der es eben angeklungen hat in der Pressekonferenz, fand ich die jetzt nicht so überraschend, die Aufstellung. Weil sonst ja alles gepasst hat. Sabitzer war ja weg, deswegen war auch klar, dass Can und Groß wieder spielen. Sabitzer hätte ich auch momentan leider keine Lust, weil Shahin ja ihn einfach nicht so fördert, der ist ja schon älter, aber nicht so Marco da so spielen lässt, wie er will. Entweder er spielt eben auf den Halbpositionen, was jetzt mit der Kittens-Verletzung natürlich auch sein kann, dass er da jetzt wieder ein bisschen spielt da vorne, so auf dem Halbraum, was ihm ja gar nicht gefällt.
Arsch. Ja, ja, das ist
der Arsch. Deswegen würde ich ihn da nicht kaufen und eigentlich für mich Groß-Sabitzer müsste man probieren, wäre auch die beste Option da wahrscheinlich, vor allem gegen schwächere Gegner, aber Can ist halt immer noch Kapitän und spielt viel. Und dann wäre es mir halt schon zu teuer, Sabitzer. Also den würde ich nicht kaufen. Adeyemi würde ich kaufen, aber Sabitzer nicht.
Ja, gehe ich mit. Adeyemi kann man mitnehmen. Adeyemi ist trotzdem für mich keinen, den ich overpayen würde. Da kann man jetzt die Welle so ein bisschen mitnehmen und hoffen, dass er sich so langsam mal ein bisschen in Form spielen kann. Er hat ja immer wieder mal Phasen gehabt beim BVB. Er konnte es halt nie perspektivisch zeigen. Also es wäre jetzt, glaube ich, keine, wo ich da ja eine perspektivische Planung mit hätte. Für mich wäre immer noch das Geilste, was Dortmund spielen könnte, wäre eine Dreierkette mit Schlotterbeck, Anton und Süle. Dann whoever auf den Schienen ist mir vollkommen wumpe, egal ob es ein Jan Kuto, ein Riasson, Jamie Gittens ist, was auch immer. Und dann halt eben, wie du sagst, Pascal Groß, Sabitzer auf einer Doppel-6/8, Julian Brandt auf der 10 und Adeyemi und Gerassi vorne drin. Ich glaube, das würde so scheppern und ich würde es einfach mal gerne sehen. Weil in dem Stile hat man es bisher noch nicht so wirklich gesehen. Das wäre was ich mir mal sehr, sehr gerne angucken würde. Abschließend noch zum VfL Bochum. Hat das Spiel was bei dir verändert in deinem Ansehen? Sagst du, hey, boah, ich hätte schon wieder Bock, auf den einen oder anderen Bochumer zu gehen. Gibt es jemanden, der raussticht? Oder bleibst du, kann ich direkt spoilern, so wie ich dabei, dass dieses Spiel zwar cool war, ich jetzt aber weiterhin überhaupt keinen Turn auf den VfL habe?
Ja, bleibe ich auch dabei. Hofmann, der als Stürmer gibt es halt nicht so viel, ist okay. Er spielt halt nicht durch und macht nicht gute Punkte, ja. Also als Lückenfüller, weil er günstig ist, okay. Sissoko fand ich richtig geil. Ich liebe auch diesen Spielertyp, aber für Kickbase halt nicht so relevant, deswegen.
Schwer, ja. Ich glaube, der Einzige, wo ich mitnehmen würde, weil er halt eben durch seine Athletik, wenn er fit bleibt, immer wieder gefährlich sein kann, ist Boadu. Aber auch das ist keine Kaufempfehlung, sondern den kann man von mir aus mitnehmen. Aber ich bleibe dabei, dass der VfL Bochum für mich weiterhin, ich würde sogar ehrlich behaupten, aktuell die unattraktivste Mannschaft in ganz Kickbase ist mit Kiel zusammen. Das sind für mich die zwei, wo ich komplett die Finger von weglasse.
Ja, mit Kiel auf jeden Fall.
Ja. Alright, dann wollen wir weitergehen zu einem Matchup, was wir recht kurz halten können. Wir gehen rein in die Konferenz und starten mit Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin. Es war ein desolates Kackspiel. Also das Spiel geht los. Ich glaube, 10 Minuten lang hat Union recht viel Druck gemacht. Da sah es wirklich so aus, ey, guck mal, die können ihre Ansätze, die sie bisher gezeigt haben, ganz gut konservieren. Und können das auch vielleicht so ein bisschen weitertragen. Dann hat Gladbach so ein bisschen das Heft in die Hand genommen. Man dachte, okay, könnte wieder eventuell ein ganz cooles Spiel daraus entstehen. Dann dümpelt die erste Halbzeit zu Ende. Und die zweite Halbzeit war ein Verbrechen für den deutschen Fußball.
Gehe ich mit. Ich glaube, die Einwechslungen waren dann entscheidend, wie man auch gemerkt hat. Sohack hat ordentlich Dampf gemacht, wie immer nach Einwechslung. Und auch
komisch, den könnte man mal von Anfang an bringen.
Ja, mal gucken, Seoane ist da nicht so überzeugt. Franchard war auch sehr, sehr geil. Der Koffer war richtig gut gesetzt und auch gutes Timing in der Luft. Ich glaube, Gladbach hat sich da belohnt. Die letzten Wochen sehr gut gespielt, wenig mitgenommen, jetzt endlich mal den Punkt mitgenommen. Ich glaube, letzte Saison hätte das Gladbach unentschieden gespielt und noch irgendwie blöd verloren. Also man sieht auf jeden Fall eine kleine Steigerung. Auch über 60% Ballbesitz gehabt, mehr XG und auch 3 große Chancen gehabt, Union 0. Also war verdient, war trotzdem ein gutes Spiel, also anzuschauen, aber ich glaube, Gladbach hat es unbedingt gebraucht. Union Berlin auswärts einzeln verlieren ist, glaube ich, okay für die. Die machen zu Hause wieder ihre Punkte, sind immer noch defensiv ganz stabil. Und ich glaube, für beide war das Ergebnis in Anführungszeichen gut, weil Gladbach eben diesen Push gebraucht hat und Union, glaube ich, sich da nicht beirren lässt und weitermacht. Die waren eh Platz 5, glaube ich, davor, was zu hoch ist für das, was sie spielen. Aber ja, eine solide Saison wird es, glaube ich, schon. Und bei Gladbach denke ich das jetzt auch, dass die da unten auf jeden Fall nichts zu suchen haben beim Abstiegskampf, sondern da jetzt auch Mittelfeld irgendwo rumtümpeln werden.
Ja, ich glaube, es war wirklich rein für die psychologische Seite ein sau, sau wichtiger Sieg für die Gladbacher, dass sie sich endlich mal belohnen konnten. 90+6 ist aber auch wild. Haben ja bisher immer gute Spiele gemacht und sich dann ergebnismäßig nie von der positiven Seite gezeigt. Als Fact noch für das Spiel 2:2 Torschüsse. Digga. Also das kannst du wirklich keinem erzählen. Das ist wirklich Katastrophe. Deswegen, wir wollen uns auch gar nicht so lange dran aufhalten. Gibt es spielermäßig noch was man jetzt rausheben kann? Nathan Ngumu geht ja mit Muskelverletzung raus. Das heißt, also wenn jetzt Robin Hack nicht startet, Bro, ich liebe Thomas, ne? Aber wenn jetzt nächste Woche Thomas Chwanchara startet und Robin Hack wieder auf der Bank sitzt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Also, ist zum Glück ja ein Freitagsspiel, dann sieht man.
Ja, ist trotzdem für mich scheiße.
Auch nicht. Ja, trotzdem. Also Man kann nicht wirklich viel dazu sagen. Für mich klar, dass Hack spielen muss, auch klar, dass Reis spielen muss. Nach dem letzten Spiel, wo er gut war, ich fand jetzt nicht so gut wie ihr, aber trotzdem gut. Und vor allem gegen Union hätte ich Sander jetzt nicht unbedingt gebraucht, der es zwar auch gut gemacht hat, aber trotzdem Reis.
Ich habe es auch nicht verstanden.
Gesehen.
Das war ja, also Sander, den willst du ja reinbringen, wenn du jemanden haben willst, der sehr viele Pässe spielt. Sei eher jemand, der ein Ballverteiler ist. Rocco Reitz gegen Union, die wirklich sichtlich brutal gut im Zentrum sind, wo du eben genau diese Energie brauchst, um Vertikalität reinzubekommen, es hat keinen Sinn gemacht. Es hat wirklich keinen Sinn gemacht. Bei Ngumu habe ich ja sogar gecallt im Stream, weil Seoanes Ansatz ist halt immer, er spielt mit einem invers spielenden Flügelspieler, mit dem Alassane Player, der so ein bisschen als Shadow Striker dann auch sich in die Mitte fallen lassen kann, etc. Und Ngumu soll dir Breite geben. Das macht auch Sinn, weil Netz jemand ist, der nach vorne schiebt und Skelly eher jemand ist, der wirklich nur situativ mal nach vorne pusht. Kann ich verstehen, aber also jetzt gäbe es wirklich keine Argumente mehr dafür, Robin Hack nicht zu bringen. Und wie gesagt, Rocco Reitz hat mir in dem Spiel auch gefehlt, hätte für mich da auch den deutlich besseren Job gemacht. Sollen wir weitergehen?
Ja, ist gut, dass du es sagst, weil ich habe bei dem Team gehabt, aber dann bist du neutral gestimmt.
Nee, das kann man, glaube ich, gut stehen lassen. Ich habe eben schon eingeleitet mit, du musst nicht wirklich viel vom Spiel haben, um die bessere Mannschaft zu sein, das Spiel verdient zu gewinnen. Und genau das war am Samstagmittag in der Konferenz der Fall mit dem SC Freiburg in den FC St. Pauli. Das Ding geht 3-0 für St. Pauli aus, das kannst auch keinem erzählen. Pauli, ähnlich wie Gladbach bisher, eine gute Saison gespielt, sich selten belohnen können. Freiburg letzte Woche ultra souverän 3-0 auswärts gegen Heidenheim gewonnen. Jetzt kriegen die einfach mal von St. Pauli eine Packung. Elias Saad, der absolute Matchwinner. Und ich frage dich natürlich wie immer, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ich habe es an Konferenz geschaut, deswegen nicht ganz so viel vom Spiel gesehen, aber gut, 11 Meter für Freiburg hat viel in die XG reingespielt. Trotzdem hätte da Freiburg auf jeden Fall ein Tor machen müssen. Allein schon wegen 11 Meter oder auch so noch. Über 70% Ballbesitz gehabt, also schon dominant gespielt, aber ich glaube, Pauli hat jetzt langsam das Mittel gefunden, wie sie in der Bundesliga am besten spielen oder wie Aufsteiger allgemein spielen sollten, wenig vom Spiel haben und dann kontern. Ich glaube, das ist für Pauli auch ganz gut für die Mannschaft. Sind auch gut im Pressing, haben ja oft mal lange Ballbesitz gehabt dann in den ersten Spielen und da auch gut im allgemein gestanden gegen die Gegner und gut mitgespielt. Aber das kannst du halt jetzt in der ersten Bundesliga gerade nicht machen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, mal so situativ zu pressen und eher auf die Konter zu gehen, was ja auch sehr gut funktioniert hat. Gewinnen, also haben auf jeden Fall verdient gewonnen, auch wenn das Attacking-Momentum natürlich fast die ganze Zeit bei Freiburg war. Aber
das war die Definition von richtig totem Ballbesitz bei Freiburg. Die hatten keine Ahnung, wie sie dieses Konstrukt von Pauli brechen wollen. Und Pauli hat jeden einzelnen Angriff wirklich mit einer Effizienz und Klarheit ausgespielt. Was heißt jeden einzelnen? Die hatten wirklich legit fast genau 3 Angriffe und haben die alle perfekt ausgespielt. Es war für mich ein Bilderbuchspiel, wie du als Aufsteigermannschaft in so einem Spiel so ein Spiel gewinnen kannst. Es war ein perfektes Spiel von St. Pauli. Und das ist das, was ich eben gemeint habe mit Statistiken sind dann in dem Sinne egal. Du hast eben schon angesprochen, Expected Goals sind ausgeglichen, 27% Ballbesitz auf der Pauli-Seite. Insgesamt 10 Schüsse. Aber letztendlich, das, was man gemacht hat, war halt eben, das hatte Hand und Fuß, das war super gelöst. Ich möchte ein paar Spieler rausheben, für mich auf jeden Fall Erik Smith rauszuheben. Ich habe auch, heute war ich bei Kessen wieder im Video zu Gast. Erik Smith spielt das so unglaublich geil. Der interpretiert diese ZIV-Position so, wie ich es selten bei einem Innenverteidiger gesehen habe. Als krasses Gegenbeispiel wäre zum Beispiel ein Jonathan Tah, der bei der Dreikette immer quasi das letzte Glied ist. Was auch eigentlich Sinn macht, weil du willst ja das Ganze so ein bisschen gestaffelt nach außen, nach vorne aufbauen. Wenn du den Innenverteidiger nach vorne pushst ins Mittelfeld, werden halt eklatante Lücken in der Mitte frei, was katastrophal ist, weil wenn da ein Stecker reinkommt, bist du halt straight mit einem 1-1 gegen Torwart, obviously. Smith löst das aber so geil, lässt sich dann ins Mittelfeld reinfallen, verteilt dort die Bälle, ist trotzdem eine Anspielstation und kommt direkt wieder in diese Position zurück. Also der hat eine unglaubliche Qualität, hat es jetzt auch hier in Kickbase-Punkten gezeigt, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, ich glaube 178 oder so. Da war aber auch ein Lattentreffer dabei etc. Ich finde wirklich, der spielt so einen geilen Fußball. Ich habe das schon in der zweiten Liga bei dem beobachten können. Richtig, richtig geiler Mann. Den will ich rausheben. Und Afolayan und Elias Saad sind halt perfekte Spieler für eben dieses Spiel, was wir eben beschrieben haben. Gut ausgefahrene Konter, schön viel Tempo, schön viel Athletik und dann auch tatsächlich relativ kaltschnäuzig vor dem Tor. Pauli hat es, wie gesagt, perfekt gespielt.
Ja, brauche ich nicht viel anfügen. Ich glaube, wenn man das Thema spielt, dann gewinnen die das auch öfter mal als einmal, also das war jetzt nicht ein Lucky Win. Die werden wahrscheinlich fast nie 0 Tore kassieren, logischerweise auch wegen 11 Meter, aber auch so nicht. War also schon sehr lucky, dass sie jetzt 0 spielen für die Kickbase-Punkte oder für die Kickbase-Punkte an sich. Aber der Sieg war auf jeden Fall nicht unverdient und haben sie gut gemacht und wie gesagt das Mittel gefunden, wie sie in der Bundesliga, glaube ich, gut mithalten können.
So sieht's aus. Mal sehen, wie sie das in den nächsten Wochen konservieren können. Natürlich jetzt auch hier wieder Kickbase-mäßig. Hat das einen Impact auf Freiburg und hat es einen Impact auf Pauli? Ich habe ja meine Meinung schon kundgetan in den Videos, deswegen darfst du heute beginnen. Mit was machst du mit den Freiburgern? Ändert das irgendwas und sind Paulianer für dich jetzt interessante Kickbase-Spieler? Und wenn ja, welche?
Ich glaube, Pauli hat es schon interessanter gemacht, weil sie eben jetzt mit dem Mittel bessere Ergebnisse ja, erzielen werden, dadurch ja auch automatisch dann besser punkten. Deswegen ist es schon interessanter, vor allem die Offensivspieler, die du gerade angesprochen hast, oder die Abwehrkette im Mittelfeld würde ich da ein bisschen ausklammern. Und bei Freiburg, ja, ich war eh nicht der Meinung, dass man unbedingt einen Freiburger haben muss. Und dann halt diese Spieler, die cool sind, sind immer noch cool, aber so ein Eggestein oder ein Osterhage oder auch ein Kübler jetzt, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht solche Must-Have-Player. Das ist immer noch nicht so. Aber halt diese, also Ginter finde ich cool, Lienhardt finde ich eigentlich auch nicht so cool. So Ginter, Grifo, Adamu, Doan sind für mich, oder Günther auch noch, sind für mich halt immer noch coole Spieler.
Und den Rest fand ich jetzt eh nicht so. Besser als Günther zum Beispiel.
Günther, ja, Günther hat halt
dieses uncool.
Ja, ist auch uncool bei, von den Rohpunkten her, aber eigentlich hat der oft mal ein paar Scorer dabei und damit hat er immer seinen 80er-Schnitt oder so gefahren. Ja, Lienhardt kann man auch mitnehmen, weil Freiburg halt auch oft mal gut hinten steht. Aber die zwei Sechser finde ich nicht cool, Kübler finde ich nicht cool, Dingchi finde ich nicht cool und die fand ich davor aber auch nicht cool. Deswegen,
du beschreibst es perfekt.
Ist nicht viel geändert.
Genau, man hat immer bei so, ich sag jetzt mal, größeren Mannschaften, Freiburg ist jetzt keine Big-Mannschaft in Kickbase, aber kann halt schon auch eine sehr geile Mannschaft sein. Du hast manchmal Phasen, wo dadurch, dass die Mannschaft halt übergeil ist, werden auch Randspieler interessant, wie jetzt zum Beispiel in Kübler, Eggestein, Osterhage oder Dingchi. Wenn die Mannschaft dann wieder auf Normal-Level performt, in Anführungszeichen, dann werden die halt automatisch wieder irrelevant. Also, das wird sich auch nie ändern. In Grifo und Doan, ich bleibe auch dabei, ich bin da voll bei dir in Adamu, weil der Stürmermarkt in Kickbase halt einfach nicht so geil ist. Da gibt es wenig günstige Stürmer und da finde ich Adamu immer noch cool. In Lienhardt und Matthias Ginter, das sind Spieler, die sind unabhängig von dem, wie Freiburg jetzt performt, eigentlich immer recht cool. Und alles andere kann dann in geilen Matchups, in Heimspielen im Normalfall ganz cool sein. Sind es aber keine Spieler, die man konstant halten muss. Da muss man einfach ein bisschen drauf achten. Bei Pauli ist für mich das Ding, in Kickbase willst du Spieler haben und Ergebnisse haben und Punkte haben, die replizierbar sind. Und das, was sie jetzt gespielt haben gegen Freiburg, das war super geil, aber das ist nicht replizierbar. Das ist eher so ein One-Game-Ding, weil du wirst diese Effizienz nicht jedes Spiel anbringen können. Das ist einfach utopisch. Jemand, der das letztes Jahr extrem gut gemacht hat, war Maxi Bayer bei der TSG Hoffenheim. Der hat konstant seine XG underperformed etc. und war dauerhaft einfach mega effizient. Das kann sich natürlich auch bei einem Elias Saar, beim Afolayan zeigen. Ich glaube halt nicht dran. Was ist bei Pauli letzten Endes replizierbar, die Leistung von Jackson Irvine, weil der einfach ein Mittelfeldmotor ist und von Erik Smith, weil er der beste Spieler bei denen in der Mannschaft ist. Das sind also zwei Spieler, die jetzt deutlich interessanter werden, als sie es vielleicht eh schon waren. Ich bleibe aber dabei, dass der Rest, ich nenne sie die ganze Zeit Heatcheck, du kannst am Wochenende im Heimspiel gegen Mainz, kannst du von mir aus noch einen Heatcheck machen für die Offensive, aber im Normalfall ist das nicht replizierbar und du wirst in den nächsten Wochen nicht allzu viel Spaß mit Pauli-Spielern haben, außer vielleicht mit Jackson Irvine und mit Erik Smith.
Ja, ich finde die halt noch sehr günstig und preiswert, deswegen, und jetzt, weil sie halt auch gepunktet haben oder auch ab und zu mal punkten werden, weil sie halt so einfach besser fahren werden in der Bundesliga, finde ich die halt cool, weil die günstig sind. Ich finde Irvine schon irgendwie recht teuer, ich weiß nicht, ob ich den so cool finde.
Du hättest lieber, guck mal, jetzt alleine, also Afolayan, Saad und Eggestein kosten alle so um die 6 Millionen, dann zahle ich doch safe lieber 3 Millionen mehr und hole mir Jackson Irvine mit. Der kostet nur 9 Millionen, dann zahle ich doch 100% lieber 3 Millionen mehr.
Ja, wenn ich die 3 Millionen habe, dann ja, aber meistens ist es so eng, dass ich die 3 Millionen für einen Pauli-Spieler jetzt nicht unbedingt. Also ich würde für den 10-Millionen-Bereich würde ich einen anderen Spieler mir lieber holen als Irvine. Und ja, fair. Ich glaube, für 6-Millionen-Bereich gibt es nicht so viele coole und das sind halt sicher der Stammspieler, deswegen ist okay. Aber ja, Smith natürlich da hervorgehoben, dass er der Beste ist, den man sich gut holen kann. Auch wenn er verletzungsanfällig ist, das Einzige ein bisschen blöde. Aber sonst als Lückenfüller sind sie halt okay, aber ich würde jetzt keinen von denen außer Smith, wie gesagt, in meinem Team gerne haben. Auch die Stürmer nicht, aber halt wie Hofmann auch bei Bochum ist ein guter Lückenfüller fürs Geld. Aber nicht irgendwelche Sachen, wo ich drauf schaue oder mich freue, wenn die auf den Markt kommen.
Ja. Wie gesagt, ich würde sie für einen Spieltag jetzt mal ausprobieren. Die steigen gut. Danach ist Länderspielpause, dann kannst du nochmal einen dicken, fetten Marktwertgewinn mitnehmen. Im besten Fall trifft nochmal einer gegen Mainz und spätestens dann in der LSP zu einem anderen Spieler upgraden. Wäre mein Gameplan bei den Paulianern. Wir gehen weiter zu Mainz 05 gegen Heidenheim. Ja, Mainz ist schwierig aktuell. Also ich habe die ja vor der Saison sehr, sehr, sehr positiv gesehen. Ja, sie boykottieren aktuell auch immer so ein bisschen das, was sie sonst gut gemacht haben. Die Ansätze waren jetzt in dem Spiel 0,0 erkennbar, das kann ich direkt vorwegnehmen, aber davor fand ich Mainz nie verkehrt. Wie gesagt, sabotieren sich dann jetzt mit der Amiri-gelb-roten Karte letzte Woche, jetzt gestern oder vorgestern mit der Hanke Olsen-gelb-roten Karte. Macht es natürlich nicht einfach, trotzdem finde ich es ein bisschen erschreckend, was Mainz bisher spielt.
Da würde ich nicht komplett mitgehen. Ich finde, Mainz ist okay, solide. Ich würde mir da auch immer noch Spieler holen. Aber es nervt halt einfach, dass die zweimal eine gelb-rote da kassiert haben. Und ich finde, so kann man es halt auch überhaupt nicht bewerten. Also in Unterzahl so lang zu spielen, kann man einfach nicht richtig werten. Auch Heidenheim hat das gut gemacht, aber die Punkte und die Bewertungen sind natürlich auch verfälscht, sage ich mal, durch die rote Karte. Also das Spiel würde ich an sich ein bisschen ausklammern, weil man es einfach schlecht bewerten kann. Und Mainz ist halt auch schwer jetzt zu bewerten, in die letzte und dieses Spiel sich da, wie du schon sagst, selber sabotieren. Deswegen kann man es auch schlecht bewerten. Ist nicht so gut wie letztes, auch bei der Rückrunde natürlich, aber ich glaube, ist immer noch eine gute Mannschaft Mainz und würde auch Spaß machen, wenn die mal zur Elf das Spiel zu Ende machen. Ja, deswegen, also ich würde es ein bisschen ausklammern. Es gab jetzt keine großen Überraschungen bei Mainz. Kassi hat in der IV gespielt, dadurch hat er Wittmer wieder gespielt mit dem Vene außen, was auch eine gute Lösung ist, weil Kord ins Zentrum gezogen ist von Amiri. Also das war jetzt keine allzu große Überraschung. Bei Heidenheim hat Dorsch gleich gespielt, der auch gut gespielt hat, aber dann auch rot kassiert hat. Deswegen ja, kann man ihn jetzt auch ein bisschen außen vor lassen. Sonst war, glaube ich, auch alles ganz okay. Kaufmann war, glaube ich, auch eine kleine Überraschung, hat aber auch nicht so lange gespielt, ist jetzt auch angeschlagen. Deswegen der Rest war abzusehen. Busch ist interessant, würde ich vorheben. Der hat gut gespielt. Ich glaube, dass der sich auch wieder festgespielt hat und für den Preis natürlich ein geiler Spieler ist. Aber ja, wie schon gesagt, ich würde es ein bisschen ausklammern und nicht so viel Wert auf das Spiel legen, weil die rote Karte halt sehr früh war.
Wo sind die Drecksäcke, die Manu und Busch als Lückenfüller für 500.000 gekauft haben und jetzt zwei Spiele in Folge so performt? Bodenlos. Ich würde Mainz ein bisschen härter angehen tatsächlich. Ich fand, das einzige Spiel, wo sie mir recht gut gefallen haben, war gegen Stuttgart. Und Stuttgart hatte einfach katastrophal Konterbewegungen verteidigt. Ansonsten bringt man zwar trotzdem die Energie und den Aufwand und das Pressing, was man von Mainz kennt. Ne? Man kennt das Spiel mit System mittlerweile unter Bo Henriksen, aber mir fehlt da noch extrem viel. Also ich habe da einfach deutlich mehr erwartet und glaube auch, dass das punktemäßig, abgesehen natürlich von dem Nadim Amiri, nicht so den Mega-Ertrag hat. Vor allem, man hat jetzt halt außer Stuttgart echt machbare Gegner gehabt. Jetzt drei Heimspiele auch schon insgesamt gehabt. Die harten Brocken kommen jetzt erst. Und ich weiß nicht, klar, Mainz kann in den Spielen auch eklig sein, aber das ist für uns Kickbase-Manager halt Wumpe. Weil klar, wenn die dann zwei, drei Konter fahren und die Spieler da Tore machen, ist cool. Aber wir wollen ja die beständigen Punkte gegen die kleinen Mannschaften. Das sind ja die Bereiche, wo dann auch Kickbase-mäßig mal ein bisschen was rumkommen kann. Mainz ist unter anderem auch die Mannschaft, die die meisten Schüsse in der ganzen Bundesliga zugelassen hat. Und auch wenn dann natürlich der XG bei diesen Schüssen nicht so hoch ist, also die Qualität beim Gegner dann nicht so hoch zugelassen wird, ist das trotzdem irgendwie bedenklich, wenn du eigentlich eine Mannschaft bist, die über die Defensive kommen kann, so viele Schüsse zuzulassen. Also ich bin irgendwie aktuell ziemlich skeptisch bei Mainz, muss ich ehrlich sagen.
Ja, kann man verstehen, aber ich würde es noch nicht bewerten, also ich kann es noch nicht richtig bewerten, wenn die nicht mal hier vollzählig die Spiele machen. Also ist klar, dass die viele Schüsse zulassen, wenn die gefühlt die meisten Minuten der Bundesliga bis jetzt in Unterzahl gespielt haben.
Das war jetzt auch schon vor diesem Spiel. Also klar, gegen Augsburg hat es natürlich ein bisschen gedrückt, aber die Schussstatistik war vor dem Spiel rausgehoben. Die habe ich letzte Woche für den Port schon rausgeholt.
Ja, aber wie du schon sagst, Amir hat ja auch gelb-rot da kassiert.
Ja, klar. Deswegen, ich meine, nur das Spiel muss man dann ausklammern. Da wird es jetzt natürlich nochmal extrem runtergehen. Ja, aber davor war es
schon. Ja, natürlich sind sie nicht so überzeugend, wie man es sich erhofft hat oder wie es in der Rückrunde war, aber trotzdem, keine Ahnung, ich kann es schlecht bewerten oder will es jetzt noch nicht bewerten, wenn die noch nicht oder halt so oft in Unterzahl gespielt haben. Aber wenn die halt immer in Unterzahl spielen, weil irgendjemand so blöd ist und gelb-rot kassiert oder glatt-rot, dann ist es natürlich auch blöd, weil dann hast du halt jedes Mal irgendwie das Problem oder die Gefahr, dass du da Minuspunkte machst und dann immer in Unterzahl spielen musst. Ich weiß nicht, ob das so ein Trend ist. Co. hat sich ja dafür auch schon sehr oft beworben. Der hätte auch schon fliegen können, ein paar Mal gefühlt. Deswegen, ja, vielleicht ist Mainz auch einfach so ungestüm und kassiert einfach oft rote oder gelb-rote Karten der Saison.
Ja. Mein Gedanke ist halt, nächste Woche geht's gegen Pauli. Pauli ist genau der Kryptonit-Gegner für Mainz. Das heißt, die werden das Ding, denke ich, auf jeden Fall verlieren, weil Pauli das, wenn die das auch nur annähernd so spielen wie gegen Freiburg, werden die das zu Hause gewinnen, weil die eben diesen Ansatz fahren. Und dann gehst du nach sechs Spieltagen mit zwei Punkten in die Länderspielpause. das ist einfach zu schlecht. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt noch kommen kann bei den Mainzern. Stand jetzt bin ich da sehr skeptisch und bin da auch ein bisschen auf der Suche, meinen Cassie noch abzugeben. Und Cassie ist halt eigentlich sinngemäß dafür, wie die Mannschaft insgesamt performt, weil Cassie auch kein individual krass mega guter Performer ist, sondern kommt halt auch viel über Teampunkte. I don't know. Also für mich, klar, wenn jetzt Amiri zurückkommt. Wir schauen uns mal das Pauli-Spiel an. Und dann denke ich, können wir nächste Woche in der Montagsepisode in der LSP, gibt es dann einmal den richtig schönen, hartnäckigen Rundumschlag. Und dann gucken wir mal, was da am Ende noch übrig bleibt bei den jeweiligen Mannschaften. Wir ziehen mal weiter zum vorletzten Spiel der Konferenz, Leipzig gegen Augsburg. Auch, denke ich, ein Spiel, was wir relativ kurz machen können. Ich kann ja echt, also letztendlich Leipzig gewinnt 4-0. Openda trifft das erste Mal gefühlt ist dieses Jahr. Hat schon 2 Tore, aber gefühlt ist es so. Xavi Simons mit seinem ersten Saisontor. Auch Benny Šeško mit seinem ersten Saisontor. Legt sogar noch einen danach. Es war für mich einfach, dass die individuelle Klasse das Ding hier letzten Endes gewonnen hat. Leipzig hat jetzt für mich kein überragendes Spiel gemacht. Augsburg hat auch kein überragendes Spiel gemacht. Leipzig auch nicht so dominant, wie man es sonst aus Heimspielen gekannt hat. Mit nur 59% Ballbesitz. Da geht halt noch immer noch viel, viel, viel mehr. Und auch die Leute, die jetzt vor dem Spieltag einen Benny Šeško verkauft haben und sich jetzt in den Arsch beißen. Ich glaube nicht, dass Leipzig sich großartig geändert hat zu den Spielen davor. Also wenn ihr da einen besseren Spieler um den 30-Millionen-Bereich bekommen habt. Zum Beispiel jemand hat mir geschrieben, ich habe Grifo dafür bekommen. Ich finde, das ist der beste Deal, den du machen kannst. Also wenn es da irgendwie noch die Möglichkeit gibt, ich bleibe da weiterhin dabei. Ich bin sehr skeptisch, was Leipzig angeht, weil sie auch in dem Spiel nicht unbedingt gut zu Ende gespielt haben. Augsburg wurde halt relativ schnell gebrochen. Du kriegst 2 frühe Tore, dann verschießt du einen Elfmeter und danach ging gar nichts mehr. Deswegen, so will ich das Ding hier zusammenfassen.
Ja, ich finde schon, dass ein kleiner Brustlöser ist auf jeden Fall. Und Leipzig hat das schon dominant gespielt, auch wenn sie nur 60% Ballbesitz haben, was ja trotzdem viel ist. Auch weil Augsburg jetzt keine so schlechte Mannschaft ist. Und auch über 3 Expected Goals, also auch sehr, sehr verdient gewonnen. Ja, ich glaube, dass es davor hat Leipzig ja schon schlecht performt. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, so ein kleiner Brustlöser, den sie gebraucht haben. Und jetzt sind die, glaube ich, immer für Kickbase zumindest eine coole Mannschaft. Glaube, aufstellungsmäßig braucht man da auch nicht groß eingehen. Gerd Rijder und Hendrix haben wir ja schon gesagt, wenn die Viererkette spielen, dann wird das ein 50-50-Duell da außen. Die werden sich die ganze Zeit abwechseln. Nusa ist auch diese Position, die eben immer fraglich ist. Da hat er jetzt gespielt, aber da hätte auch mal jemand anders starten können. Und sonst war, glaube ich, alles so, wie man das erwartet hat. Und bei Augsburg, ja, in Leipzig kann es halt auch mal untergehen. Ich glaube, ich fand es jetzt trotzdem nicht so schlecht. Also sie haben trotzdem noch versucht, irgendwie dagegen zu halten, trotzdem 2 frühen Gegentoren. Deswegen finde ich die, glaube ich, trotzdem noch ganz okay für Kickbase, weil sie halt nicht so teuer sind und zu Hause vor allem auch stark sind. Ob das ein Rovelio ist oder Onyeka, finde ich auch immer noch cool. Giannoulis hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Vargas finde ich eigentlich auch cool, weil der hat jetzt nur 16 Minuten gespielt, aber ich glaube, der könnte auch eine gute Abseits haben. Da gibt es halt auch so Spieler wie Bauer, Rex Bezay, Jakic, die wir schon öfter mal erwähnt haben, die halt nicht cool sind. Die würde ich mir immer noch nicht holen, aber den Rest finde ich immer noch okay. War halt in Leipzig, wie gesagt, ein Spiel, wo man verlieren kann und auch mal zu Null verlieren kann. Ist halt ärgerlich, aber jetzt nichts, wo ich irgendwie bloß Learnings für Kickbase draus ziehen würde.
Ja, kann ich, glaube ich, genauso mitgehen. Also bei Augsburger Seite müssen wir, glaube ich, auch nicht allzu viel eingehen. Personalmäßig bei RB ist auch eigentlich alles gesagt. Für mich ändert das Spiel auch nichts daran, dass mir ein Louis Openda immer noch ein Tacken zu teuer ist, dass ich immer noch schauen würde, ein Benny Šeško ist mir auch eigentlich slightly zu teuer. Da gibt's einfach bessere Alternativen. Klar, wenn ihr in einer richtig großen Liga spielt oder in einer sehr kompetitiven Liga, wo es einfach wenig Alternativen gibt, dann gebt ihr die obviously nicht ab. Xavi Simons habe ich auch schon vor dem Spieltag gesagt, den würde ich niemals abgeben. Das ist für mich immer noch jemand mit Top-5-Potenzial in der App, auch wenn er davor noch kein Tor gemacht hat. Die Leute haben halt einfach diesen 160er-Average angeschaut letztes Jahr. Bro, der hat einfach nur dieses Jahr, der hat trotzdem die ganze Zeit grüne Balken gescheppert bis zum geht nicht mehr. Und auch in dem Spiel weit über 300 Punkte mit nur einem einzigen Tor gemacht. Das ist ein übertrieben geiler Kickbase-Spieler und er wird immer auf seine Punkte kommen. Dass ein David Raum eine gute Flankenqualität hat, das wissen wir auch nicht seit gestern. Also das RB wird immer wieder Spiele haben, wo sie einfach das Ganze mit ihrer individuellen Klasse entscheiden. Ist für mich jetzt aber, ich gebe dir recht, ein Brustlöser ist auf jeden Fall. Also vielleicht kann er jetzt so ein bisschen Feuer reinkommen im Vergleich zu den Spielen davor. Ich finde aber trotzdem, dass es noch nicht so. Es war halt einfach, da hat alles gepasst und die Qualität hat richtig reingescheppert in diesem Spiel. Ich bin mal gespannt, ob sie das jetzt halt eben über die Konstanz zeigen können. Ist ja auch ein sehr junges Team. Das wird sich dann über die nächsten Wochen zeigen. Gut.
Ja,
können wir letztes Spiel in der Konferenz, Wolfsburg gegen Stuttgart. Auch das Spiel ist, glaube ich, relativ kurz erklärt an der Stelle. Stuttgart macht das Spiel und Wolfsburg macht die Tore. Wolfsburg geht recht früh, Mitte der ersten Halbzeit, in Führung, nachdem Stuttgart das Ding in Grund und Boden dominiert hat. Wobei ich finde, dass Wolfsburg echt ganz gut in die Partie reingekommen ist. Dann hat Stuttgart angefangen, das Ding in die Hand zu nehmen. Haben die eigentlich in Grund und Boden dominiert. Dann macht Wolfsburg, wie gesagt, das Tor durch Jonas Wind, der durch den erkrankten oder angeschlagenen Patrick Wimmer in die Startformation kommt und ein Bombenspiel macht, legt das Tor von Amura später auf und macht, wie gesagt, das Tor nochmal selber. Stuttgart übernimmt dann komplett das Ding. Mio verschießt einen Elfmeter, meine Scorer-Garantie, und macht ihn dann im Nachschuss rein. Da hat er gedacht, komm, gnadenmäßig gönnen wir dem Tobi auch mal einen Punkt bei der Fanschuss-Scorer-Garantie. Absoluter Ehrenmann. Ja, und dann, wie gesagt, dominiert Stuttgart das Ding. Sehen dann in der, ich glaube, ungefähr 60. Minute gelb-rote Karte. Ich will da jetzt gar nicht so viel lange drüber reden, weil das ist halt ein Thema, wo wir jetzt 6 Stunden drüber reden können. Wir sind uns beide einig, es war keine gelb-rote Karte, obviously. Und ja, ich will jetzt auch nicht mit dir darüber debattieren, ob da der VAR eingreifen müsste etc. Es ist halt das Regelwerk und wie gesagt, da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Für uns ist das Spiel interessant. Wolfsburg macht daraufhin dann das 2:1 durch Amura, durch ein sehr schön ausgespieltes Tor, auch schönes Finish von ihm. Und kurz vor Ende kommt dann Undav nochmal zum Ausgleich für den VfB Stuttgart. Und damit ist das Ding eigentlich zu Ende erzählt.
Ja, brauche ich nicht mehr viel hinzufügen. Ich hoffe nur, dass vielleicht eine Sonderregel gibt, dass Karasor nicht gesperrt ist, wenn es auch zugegeben wird und man klar sieht, dass eigentlich eher Arnold vom Platz fliegen müsste und Karasor auf gar keinen Fall fliegen darf.
Ja, bodenlos.
Aber wie gesagt, Fehler passieren und vielleicht gibt es ja wenigstens diese Maßnahme. Sonst hätte Stuttgart für mich auch klar gewonnen, weil die eben dauerhaft am Drücker war. Wolfsburg trotzdem gegen gute Mannschaften immer viele Tore gemacht und gut mitgehalten. Ich glaube, ja, die machen aus wenig eben viel und sind auch ganz cool gegen solche Mannschaften. Also Wolfsburg allgemein für diese Saison, glaube ich, ganz solide. Aber sonst, ja, Stuttgart hat es auf jeden Fall. Ja. Aber Stuttgart hat auf jeden Fall, ich glaube, ohne die Gelb-Rote hätten die da auch gut gewonnen oder nicht locker, weil sie ja schon 1-0 hinten lagen, aber trotzdem solide gewonnen. Und so ist es halt dann noch ärgerlich für Stuttgart natürlich, dass sie da noch einen Unentschieden rausholen. Aber sonst, ja, ich glaube, Stuttgart ist immer noch eine Top-Mannschaft und Wolfsburg gegen Top-Mannschaften gut und allgemein für Kickbase diese Saison auch solide.
Ja, Wolfsburg hat jetzt schon öfter dieses Jahr gezeigt, dass die wirklich ekelhaft sein können, was das angeht. So ein bisschen das Ausgereifte, was Pauli gerade anfängt zu spielen. Also mit raus relativ wenig, ziemlich viel machen. Und ja, dementsprechend, Amura ist halt der perfekte Spieler dafür. Das ist auch der Grund, warum wir den seit Wochen hier rausheben, warum ich den seit Wochen in meinen Videos raushebe. Der ist der Inbegriff für dieses perfekte Spiel. Das ist quasi ein Elias Saad Prime. Also der wird immer wieder solche Situationen haben. Der wird extrem geile Tore machen, extrem viele Punkte machen, weil er auch einfach dieses Athletikprofil mit sich bringt. Der ist perfekt für den Haselnüttel-Fußball gemacht. Und der wird euch dann noch richtig viel Freude bereiten. Wer sein Startelf-Debüt gegeben hat, ist Kulirakis. Der durfte jetzt ran auf der Linksverteidigerposition. Dafür ist Jakub Kaminski einen nach vorne geschoben. Hat es jetzt in dem Spiel nicht wirklich solide gemacht. Ich finde aber trotzdem, dass der wahrscheinlich bei vielen von euch jetzt auf den Markt kommen wird. Wäre jemand, den ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Er ist bei uns heute für 11,5 abgelaufen. Ich habe 11,3 geboten und war ein bisschen sauer, weil ich ihn echt sehr gerne gehabt hätte. Bei Stuttgart
kann man ihn niemals haben wollen.
Echt also, nicht? Genau. Warum? Das haben voll viele in die Kommentare geschrieben, deswegen interessiert mich.
Es gibt Stuttgarter, die okay sind, Wolfsburger meine ich,
ja.
Die man sich auch gut reinstellen kann, aber dann ist halt einfach Wolfsburg an sich nicht so eine geile Mannschaft und dann ist es auch noch so ein Clown auf dem Feld.
das haben voll viele geschrieben.
Ja, das wird halt übel näher, also keine Ahnung, Kickbase muss man natürlich ausklammern, am besten wäre es, wenn man das ignoriert, aber ich hätte gar keinen Bock auf den, deswegen werde ich den mir niemals ins Team holen.
Oh, ich liebe es.
Vor allem nicht für 11 Millionen, ja, das auch noch. Also ich finde es schon recht teuer.
Ich find's voll okay. Wenn ich überlege, ein Bono kostet 13 Millionen und habe bisher eigentlich nur über Kopfballtore gepunktet. Ich glaube wirklich, ja, Kulirakis kann in den nächsten Wochen ein sehr, sehr geiler Kickbase-Punkter sein, weil vor allem, wie gesagt, die Wolfsburger da ein super geiles Programm haben. Ansonsten tut sich da für mich erstmal nichts. Jakub Kaminski ist immer noch viel zu günstig. Die beiden Stürmer. Ich bin echt sehr gespannt, wie es jetzt mit Wind weitergeht, weil nach so einem Spiel kannst du den eigentlich nicht droppen. Ich glaube auch nächste Woche, ich finde auch, das passt extrem geil zusammen, der und Amura da vorne drin. So war es ja auch vor der Saison angedacht und dann hat Wind einfach keine Rolle gespielt. Pack da jetzt noch einen Wimmer auf die Thiago-Tomasch-Position, dann finde ich das ultra geil, was Wolfsburg da spielen kann. Das gefällt mir richtig gut. Und dann kann das echt in den nächsten Wochen ziemlich knallen. Da bin ich sehr gespannt. Was ist deine Meinung zu Wind?
Ja, eigentlich muss der spielen. Nach dem Spiel kann man schlecht droppen, wie du schon gesagt hast. Also nächstes Mal sollte der auf jeden Fall sicher starten und dann mal schauen, ob er, wenn er wieder gut spielt, dann soll das sich auch langsam da festspielen. Ich meine, ist ja auch ein kranker Spieler, der hat morgen eine Krankphase gehabt in Kickbase oder in der Bundesliga allgemein. Muss mal schauen, was er auf den Platz bringt. Dann müsste er sich eigentlich festspielen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie der Rest noch ausschaut. Weil Barco hat mir eigentlich auch immer sehr gut gefallen. Jetzt nach der Einwechslung war er nicht so stark, aber der hat ja auch irgendwie eine Magen-Darm-Erkrankung gehabt die paar Tage davor. Deswegen, keine Ahnung. Bin ich mal gespannt, wie die es dann da machen auf der rechten Seite. Aber Wind, glaube ich, nächstes Spiel auf jeden Fall die Chance. Wäre komisch, wenn nicht.
Jo.
Und dann halt mal schauen, wenn er gut spielt, dann könnte es auf jeden Fall ein cooler Kickbase-Spieler sein.
Hört sich top an. Lassen wir genauso stehen. Und ziehen rein ins Topspiel am Samstagabend. Bayern-Leverkusen spielt gegen den FC Bayern in der Allianz Arena. Und ja, letzten Endes ist einfach eine Bayern-Demontage der Werkself, die sich kaum irgendwas traut, nichts dagegen hält. Und ich finde es von dir einfach jetzt super interessant, weil ich habe jetzt die letzten Tage schon viel zu viel darüber geredet. Du darfst hier einmal komplett freien Lauf lassen.
Ja, also ich glaube, also auf jeden Fall Dominanz pur von Bayern. Ich war überrascht, wie gut die wirklich auch gegen Leverkusen spielen oder gespielt haben. Die haben ja wirklich nichts zugelassen, keine einzige Großchance zugelassen. Dann dieses Andrich-Tor ist natürlich, keine Ahnung, das macht der vielleicht bei jedem 100. Schuss rein. Man hat ja bei der EM gesehen, dass er so einen kleinen Hoch hatte mit seinen Distanzschüssen, aber jeden Schuss über Stadiondach geballert hat. Also er hat einen guten Schuss, aber nicht in der Häufigkeit, wie er es macht, in letzter Zeit zumindest. Also bei der EM hat er mich auch ein bisschen genervt, muss ich sagen, mit den ganzen Schüssen. Wobei es wahrscheinlich nur 3 oder 4 waren, aber trotzdem zu viele. Dann Pavlovic, auch krasser Spieler, hat generell sehr gut gespielt, am meisten Kilometer mit Abstand da gemacht, ein richtiges Arbeitstier, saugeiler Spieler, auch ein krasses Traumtor gemacht. Also man muss sagen, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte das Bayern wahrscheinlich verloren. Obwohl sie da dominant sind, auch 1,4 Expected Goals haben, also auch eigentlich noch mehr als das Pavlovic-Tor machen müssen. Ich glaube, das war halt einfach unlucky, dass man da jetzt nicht gewonnen hat oder nicht mehr Tore gemacht hat. Ich glaube jetzt nicht, dass Bayern eine Chancentod-Mannschaft werden wird. Es ist halt, man hat einfach mal so Spiele, wo nicht so viel reingeht. Das wird sich in Zukunft, glaube ich, auch ändern. Gegen Bremen ja schon gar keinen, nicht mehr einen Schuss zugelassen. Wie gesagt, gegen Leverkusen ist auch 0,06 Expected Goals und das ist halt gegen den Meister von dem letzten Jahr, der immer noch guten Fußball spielt, also echt krass, was Kompany da defensiv vor allem gemacht hat, weil man so eine Spielfreude wie ein bisschen bei Hansi Flick hat, bei dieser 6-Tubel-Saison da, wo es einfach Bock macht zuzuschauen, die gutes Pressing machen, hoch stehen, aber bei Hansi Flick hast du halt immer so 5-3 gespielt oder gefühlt hättest du 10 Tore gegen gute Mannschaften kassieren können, weil du so oft in den Konter gelaufen bist und das hat halt Kompany irgendwie auch hinbekommen. Also ich finde es krass. Ich finde auch geil, dass Kompany der Trainer ist, weil er halt ein Top-IV war, ein Weltklasse-IV war und ich glaube Upamecano und Minchay Kim da ordentlich hilft und man sieht ja auch, dass sie stabiler geworden sind. Also das war das Beste, was für die zwei passieren hätte können. Und ich keine Ahnung, ich glaube, wenn du das 10-mal so spielst, dann gewinnt das 9-mal Bayern. Es war halt jetzt ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, für die Saison sieht man schon, wie gut Bayern ist und ich habe auf jeden Fall Bock auf die Saison. Ärgerlich, aber passiert halt, Fußball ist ein Ergebnissport. Aber immerhin unentschieden mitgenommen. Auch wenn es komisch klingt, mitgenommen, weil man es eigentlich einen Sieg verdient hätte.
Man muss halt dazu sagen, man spielt halt letzten Endes. Also, warum ich das eben so betont habe, ist, ich habe ein ganz anderes Spiel erwartet. Ich habe einfach ein viel offeneres Spiel erwartet. Von Bayern habe ich genau das Spiel erwartet, was sie gespielt haben. Ich dachte halt wenigstens, dass Leverkusen das auch irgendwie annähernd probieren wird, in diesem Spiel hier anzukommen. Aber die haben ja von Minute 1 gesagt, du hast richtig Ehrfurcht gemerkt. Du hast gemerkt, wir spielen in München. Ist natürlich auch eine eklige Arena zu spielen gegen die beste Mannschaft der Welt aktuell, das sage ich die ganze Zeit. Ich kann den Grundgedanken verstehen, dass du in dieses Spiel reingehst und nicht unbedingt gewinnen willst. Ich finde halt einfach die Art und Weise, wie du das Spiel gestaltet hast, ein bisschen schwierig. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass dort ein bisschen mehr probiert wird, dass man ein bisschen offensiver an das Ganze rangeht und wenigstens versucht, hier am Ende was mitzunehmen. Ist das letzten Endes, ich will nicht, dass Leverkusen die hochpresst, das ist gegen Bayern nicht möglich, also gerade in der aktuellen Form, weil unter Kompany, du hast es eben schon gesagt, die spielen so einen unfassbar geilen Fußball, aber ich hatte nicht mal das Gefühl, dass du halt Bock hattest, irgendwie auf Konter zu gehen. Ich meine, dann kam irgendwann auch der Switch von Terrier, der rausging für Armin Adli, um da halt vielleicht so ein bisschen Kontersituation zu forcieren. Adli ist dann gar nicht ins Spiel gekommen, also der wird komplett hops genommen, das sah aus, als würde der Grundschule spielen hier. Du spielst letzten Endes aber auch gegen die beste Defensivmannschaft aus der letzten Saison. Leverkusen hat letztes Jahr 24 Gegentore bekommen. Es ist nicht so leicht, selbst wenn du den Kompany-Ball spielst, das Ding hier am Ende wegzudominieren und dann auch souverän zu gewinnen. Also ich will da auch Bayern gar kein, ich will Bayern hier überhaupt keinen Vorwurf machen. Bayern hat das eigentlich perfekt gespielt. Was heißt perfekt? Man hätte vielleicht noch irgendwie einen Harry Kane ein bisschen besser finden können, aber wie gesagt, du spielst halt gegen die beste Defensivmannschaft der vergangenen Saison. Bayern will ich hier keinen Vorwurf machen. Auch Fonzie Davis hat hier wirklich eins der besten Spiele gemacht, die ich seit langem von Davies gesehen habe. Sehr viele Abschlusssituationen gehabt, hat generell, wie ich finde, sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, keine Ahnung. Letzten Endes kann man da keinem irgendwie einen Vorwurf machen, weil, wie gesagt, es ist die Allianz Arena, du spielst gegen die beste Mannschaft der Welt. Ich will es jetzt nicht zum 100. Mal sagen. Ich weiß nicht. Ich habe trotzdem irgendwie so der innere kleine Tobi in mir, der ist einfach abgefuckt, weil er sich so viel mehr erwartet hat von diesem Game. Und deswegen ist so ein bisschen das Ganze mit ein bisschen Frust verbunden.
Ja, das kann man sagen. Man hat, glaube ich, schon gedacht, dass das ein offener Schlagabtausch wird. Mhm. Aber ich glaube, Leverkusen hat jetzt nicht gedacht, sie machen gar nichts das Spiel und versuchen irgendwie 0-0 zu spielen, sondern die wollten schon was machen. Aber das Pressing von Bayern war ja komplett krass. Also wie hoch die angelaufen sind, wie perfekt die angelaufen sind. Ich glaube, Leverkusen konnte es einfach nicht besser machen, obwohl die da wahrscheinlich die beste Mannschaft dafür sind. Also Bayern hat die halt einfach in Grund und Boden dominiert. Und ja, ich weiß nicht, ob der Ansatz falsch war. Ich glaube, Leverkusen war einfach überfordert mit dem Pressing, was komisch klingt, weil Leverkusen, glaube ich, in der Bundesliga zumindest am besten solche Situationen auflösen kann. Aber es war halt einfach perfekt gemacht von Bayern. Und ich habe mir so ein Spiel schon so ähnlich vorgestellt, nur ich fand es krass, dass sie halt wirklich keine Chance hatten vorne. Also ich habe halt wirklich gedacht, dass die durch Konter mal gefährlich werden, aber das kam ja wirklich über 90 Minuten nicht zustande. Das hat mich schon ein bisschen überrascht.
Ja, das
Pressing, aber so ist der Ansatz. Ja. Ja, den habe ich schon so ähnlich erwartet, weil du eben in München gespielt hast. Aber wie gesagt, ich dachte halt, dass Leverkusen über Konter auf jeden Fall zwei, dreimal sehr gefährlich wird. Und das war schon krass, dass das komplett weggefallen ist.
Ja, das Pressing-Netzwerk von Bayern, deswegen sage ich auch, dass die beste Mannschaft der Welt ist. Ich habe sowas selten gesehen. Das ist so krass. Also, was ich euch da immer empfehlen kann, ist The Athletic. Das könnt ihr abonnieren. Das ist zwar kostenpflichtig, aber die schreiben richtig geile Artikel mit Journalisten von der ganzen Welt. Das kostet 1 Euro im Monat. Was ich ja gerne ab und zu mal mache, ist gerade in dem Bundesliga-Teil mir so ein paar Dinge durchlesen. Ist auch visuell ganz cool gemacht mit coolen Grafiken etc. Und da gab es einen Artikel, ich glaube von David Orenstein, das ist ein sehr bekannter Journalist aus UK, der dieses Bayern-Pressing-Netzwerk analysiert hat. Und Bro, das ist wirklich freaky. Der hat dann so auch Beispielbilder genannt von Mannschaften, die in den letzten Jahren durch gutes Pressing aufgefallen sind. Wie zum Beispiel Liverpool, die da ja unter Jürgen Klopp immer wahnsinnig gut drin waren. Und Bayern wischt halt einfach den Boden mit all den Vergleichen, die er da gezogen hat. Ja, ich weiß nicht, ob es dann und was vergessen wurde oder was auch immer, aber das, was Bayern da aktuell spielt, ist wirklich krank. Du kannst gegen die keinen geilen Spielaufbau spielen. Du wirst einfach kaputt gepresst. Und wenn du hoch den Ball verlierst, wissen wir alle, ist super gefährlich im Fußball. Und dann führt es halt eher dazu, dass dann Leverkusen in dem Spiel gesagt hat, ja, pass auf, ja, da habt ihr mal den Ball hier. Ganz viel Spaß. Also wir werden hier nichts riskieren, vor allem nicht bei euch in der heimischen Arena. Ja, keine Ahnung. Es war ein interessantes Spiel aus der Perspektive, aber ich habe da einfach irgendwie mehr erwartet. Ich habe aber auch unterschätzt, wie fucking gut Bayern ist. Ich habe zwar trotzdem gesagt, die sind krank gut und ich habe die auch bevorteilt gesehen, aber dass die so gut sind, was die da aktuell spielen, das ist ja wirklich, so aktuell gibt es für mich keine Mannschaft, der da irgendwas was erreichen kann.
International bin ich mal gespannt, da gibt es auf jeden Fall ein paar, die sehr, sehr gut sind und noch mithalten können. Sieht man dann in der Champions League. Vielleicht was noch interessant ist für Kickbase, einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen, also an sich haben die zwei Top 11 momentan gespielt. Haben wir auch schon gesagt, dass Terrier wahrscheinlich in der Top 11 ist für uns. Jo. Wenn Palacios bei 100% ist, finde ich ihn immer noch besser als Andrich, weil Xhaka Palacios einfach so der Motor von diesem Prime Leverkusen war. Deswegen sehe ich den da auf jeden Fall noch in der Top 11 drin, wenn er wieder bei 100% ist. Und bei Bayern ist die Top 11 momentan, glaube ich, genauso. Wenn Stanisic bei 100% ist und die Leistung von letzter Saison anknüpfen kann, dann ist, glaube ich, bei Kompany, dass rechts Stanisic spielt und links dann Guerrero. Aber gegen solche schnellen Gegner oder gute Gegner, vor allem mit so einem Frimpong, ist, glaube ich, das ist auch die Top 11 gewesen, die er hätte spielen lassen.
Ganz kurz dazu nochmal Props für Davies, weil letztes Jahr wurde der mies hops genommen und er hat so gut verteidigt gegen Frimpong. Frimpong hat hier keinen einzigen Stich gesetzt. Will ich nochmal positiv rausheben, weil wir echt auch viel über Davies meckern, aber der hat echt ein Bombenspiel gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also für das Spiel ist für mich Bayern auch die Top 11 gewesen, weil ich glaube, ein Guerrero gegen Frimpong hätte zumindest bei Kontern schlechter ausgesehen, weil Davies hat auch einmal einen Sprint gegen Frimpong gehabt, wo er einfach gewonnen hat, halt klar. Oder halt, ja, entspannt gewonnen hat, sag ich mal. Also nicht irgendwie knapp geworden ist, sondern eher da 1-2 Meter Vorsprung hatte und das dann auch gehalten hat oder ein bisschen ausgebaut hat. Wo halt Guerrero, glaube ich, überlaufen worden wäre. Deswegen, für den Gegner war das perfekt. Aber ich denke halt, Top 11 allgemein, Guerrero wieder links und rechts, dann Stanisic, wenn der bei 100% ist. Aber aktuell war das dann auch die Top 11.
Ja, gehe ich mit. Gehe ich vollkommen mit. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein in den Sonntag, beginnen mit Holstein Kiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Kiel macht ihr vielleicht ihr bestes Saisonspiel? Fragezeichen. Das erste Spiel gegen die TSG war auch nicht verkehrt, aber ansonsten war es ein ziemlich gutes Spiel der Kieler. Bei Frankfurt, ja, ich würde nicht mal sagen, dass die mal, also ja, die individuelle Klasse hat sich durchgesetzt, aber eigentlich hat sich hier Omar Mamouche durchgesetzt. Und das Ding hier wirklich single-handedly für die Eintracht gewonnen. Deswegen habe ich es auch als Einstiegsfrage genommen, was Omar Mamouche da aktuell veranstaltet, ist wirklich Banane. Und für mich, mir gibt das richtig Boniface-Girassidi-Vibes aus dem letzten Saisonstart, wo wir einfach dachten, was ist bitte mit diesen beiden Freaks los? Und genau dasselbe sehe ich gerade bei Omar Mamouche. Der hat eine Spielfreude, der hat eine Spielintelligenz, der hat eine Klarheit im Abschluss. Das ist wirklich Weltklasse, was der aktuell spielt. Vollkommen verrückt.
Ja, und Ekitike war nicht mehr im Kader, ja, hat gespielt. Also die zwei sind halt echt perfekt. Die kann man mit keinen anderen gerade vergleichen, aber allgemein irgendwie finde ich es ähnlich wie bei Gladbach, Frankfurt, dass sie halt offensiv krank sind und dadurch die Spiele gewinnen oder gewinnen können und defensiv mir nicht so gut gefallen irgendwie in letzter Zeit. Mhm. Was bei Gladbach auch ein Problem ist, Frankfurt ist 1000-mal besser als Gladbach, also von den Spielern an sich, aber irgendwie ein gleiches Problem, dass du halt hinten nicht so solide bist, dafür vorne halt krass aufgestellt, was natürlich auch reicht, um Spiele zu gewinnen. Ich glaube, es macht auch Spaß als Frankfurt-Fan, wenn man Spiele hochgewinnt und auch ein paar Tore kassiert, ist dann verkraftbar. Deswegen, keine Ahnung. Die sind halt die zwei vorne, die tragen halt Frankfurt einfach. Ekitike hat, wie gesagt, gefehlt, aber wenn Ekitike und Mamouche spielen, einfach 10 von 10 denen zuzuschauen und richtig geil. Und hinten müssen die halt jetzt einfach wieder ein bisschen stabiler werden, dann ist es halt auch eine Top-Mannschaft. Deswegen, ich habe Bock auf Frankfurt in die Saison, da zuzuschauen auf jeden Fall. Wenn die hinten, wie gesagt, stabiler werden, dann sehr, sehr geile Mannschaft und ja, Kiel hat es gut gemacht, wie du schon gesagt hast, oder gut mitgehalten, aber trotzdem halt wieder nichts mitgenommen, was man gegen Frankfurt nicht machen muss, aber trotzdem ist die Bundesliga halt einfach zu stark für Kiel. Also ich sehe da nichts, dass sie da in der Klasse bleiben, auch wenn sie besser werden. Für mich gibt es nicht viele Mannschaften, die da unten um den Abstieg mitspielen oder halt die ablösen können, vor allem, weil du halt ein Pauli hast, was jetzt ein gutes Mittel gefunden hat, dann hast halt auch ein Bochum und ein Kiel, die sich so ein bisschen streiten, aber zwei müssen halt absteigen, deswegen wird es schwer, da rauszukommen. Auch wenn sie es okay gemacht haben.
Ja, ich habe auch Kiel echt nicht viel vorzuwerfen. Die haben eigentlich unter ihren eigenen Umständen ein sehr gutes Spiel abgelegt und wirklich alles dafür getan, hier irgendwie mitzuhalten. Und Frankfurt ist ja auch kein Gegner, den du mal leicht überrollt, selbst wenn Ekitike jetzt gefehlt hat. Ja, es ist einfach, es wird nicht reichen. Da gehe ich voll und ganz mit. Da ist einfach die individuelle Qualität bei den Einzelspielern nicht groß genug. Also, ja, ich will jetzt auch gar keine Spieler slashen oder hier irgendwie durchgehen und sagen, jo, die sind es halt einfach nicht so wirklich. Ist halt einfach nicht gut genug. Ne? Und Frankfurt spielt das dann hier gefühlt im zweiten Gang aus und sind gar nicht so richtig drin und gehen halt nur so ein bisschen geil in die Konterbewegung. Mamouche zeigt seine individuelle Klasse und dann, wie gesagt, gewinnt er das Ding am Ende single-handedly für die Eintracht. Ich glaube, wir können das hier relativ schnell abhaken. Oder ich glaube, spielerisch hat sich hier auch nicht allzu viel Neues aufgetan.
Ja, vielleicht, was ein paar interessiert, ob du, kann ich dich ja mal fragen, wie du Amanda siehst und Ebimbe, ob die jetzt irgendwie relevant sind, öfter mal spielen werden oder
reine der Startelf sind. Ich finde es trotzdem überraschend, muss ich sagen, weil Topmiller auf der PK gesagt hat, er sieht gar keinen Grund zu rotieren, weil wir noch am Anfang der Saison sind. Deswegen fand ich es schon ein bisschen strange, dass Amanda und Dina Ebimbe, die bisher noch gar keine Rolle gespielt haben, jetzt beide starten. Amanda wurde ja auch sehr früh wieder ausgewechselt in der Halbzeit, kam dann Moda Hut rein. Ich denke, da wurde dann einfach Skiri die Pause gegeben, die er sich auch verdient hatte. Dina Ebimbe wird mit Sicherheit auch auf seine Einsätze kommen, aber das ist halt für mich eher so, es ist wirklich gut, dass du Matanovic und Dina Ebimbe in der zweiten Reihe hast, aber die werden nicht über diese zweite Reihe hinauskommen. Ich sehe da dann andere Spieler wie Nils Nkunku, wie ein Götze etc. dann doch deutlich bevorteilt oder ein Chaibi. Da wird für Dina Ebimbe wird schwer sein, da reinzukommen. Der wird auf seine Einsätze kommen, einfach weil das auch eine lange Saison ist mit sehr vielen Spielen, aber würde ich jetzt auch nicht viel von erwarten und wird da auch nicht zuschlagen.
Ja, sehr gut, gehe ich mit.
Letztes Spiel.
Können wir, glaube ich, weitergehen, ja.
Hoffenheim, Werder Bremen. Jakob, was war da los?
Was man eigentlich auch schnell erzählen kann, auch wenn es so ein krasses Spiel war. Aber es ist halt einfach saudumm.
Es ist saulustig, deswegen habe ich Bock drauf.
Doch, es ist saudumm. Ja. Ja. Keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Es ist einfach, man kann es anschauen, man muss nicht mal gesehen haben und sieht die Statistik und weiß genau, was passiert ist. Hoffenheim.
Da empfehle ich dickfettes Attack im Momentum, Alter. Zieht euch das rein, das ist richtig lustig. Ja, warum?
Aber die fertigen halt Bremen da 3-0 ab in 12 Minuten, was auch Vereinsrekord war. So schnell hat man noch nie 3-0 geführt. Und dann gewinnst du das Spiel eigentlich auch. Aber dass halt Nisoki dann als letzter Mann da einen kleinen Gehfehler geben muss, ist halt einfach dumm, muss man so sagen.
Einfach wegbleiben.
Ja, Oder lass ihn halt durchlaufen, dann ist auch ein Baumann im Tor, der sauguter Torwart ist, vor allem im 1 gegen 1.
Ja, und Agu ist jetzt auch kein Finisher.
Ja, dann ist es halt so. Aber dann für 70 Minuten dann Unterzahl zu spielen, ist halt komplett blöd. Aber muss auch sagen, dass es 3-0 natürlich guter Vorsprung ist und dass du das überhaupt erstmal schaffen musst, auf Bremer Seite da 4 Tore zu machen. Hat ja oft, dass dann Mannschaft im Unterzahl ist, sich hinten reinstellt und die anderen vergeblich versuchen, da 2 Tore überhaupt zu machen. Also das muss man auch schon mal so gut heißen, dass sie es geschafft haben. Aber Hoffenheim ist halt immer noch einfach taktisch nicht gut aufgestellt oder einfach keine gute Mannschaft. Und Matarazzo ist für mich, also habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass der für mich schon lange hätte weg sein müssen. Wenn es nicht Hoffenheim wäre, wäre der auch schon lang weg. Keine Ahnung, wann es da jetzt mal die Zeit ist, aber mir ist es eigentlich auch egal, weil Hoffenheim mich nicht interessiert. Normalerweise muss er jetzt wirklich weg sein, weil es einfach kein guter Trainer für Hoffenheim ist oder allgemein nicht so ein guter Trainer ist, finde ich jetzt. Deswegen, ja, Hoffenheim ist einfach eine schlechte Mannschaft momentan, muss man so hart sagen, die sogar ein 3-0 dann noch verliert, auch in Unterzahl. Ich glaube, die meisten Mannschaften versuchen das dann noch oder bekommen das über die Zeit gebracht. Weil es halt oft ist, dass Mannschaften in Unterzahl innerhalb von einer halben Stunde nicht mal ein Tor schaffen, wenn die so auf dem Drücker sind. Es gibt ja oft, dass die irgendwie der 70. rote Karte kassieren und dann die andere Mannschaft nochmal 20 Minuten Powerplay macht und dann nicht mal ein Tor hinbekommt und Bremen macht halt dann 4. Also die rote Karte ist blöd. Es war das Beste, was Bremen hätte passieren können, weil sonst hätte es da echt in so einen Negativstrudel fallen können. Deswegen, ja, für Bremen perfekt gelaufen und für Hoffenheim, ja, Worst Case natürlich. Aber wie gesagt, Matarazzo ist einfach schlecht und Hoffenheim ist einfach schlecht.
Katastrophe. Perfekt zusammengefasst. Ja, Spielverlauf müssen wir nicht groß drüber reden. Wie gesagt, Bülter hat dieses Spiel auch schon bei Schalke. Ich erinnere mich so gut daran. Wir haben auch Spiele zusammengeschaut, du, ich und Paul war auch manchmal dabei, wo wir gegen Schalke aufgestellt haben und Marius Bülter dann kurz zu CR7 Prime geworden ist und da wirklich Doppelpack, Hattrick etc. alles gemacht hat. Und auch in dem Spiel, Bro, der wirkt wieder wie jemand, der locker Europa League spielen könnte. In diesem einen Moment. Hat dann aber wieder 5 Spiele, wo er dann wilde Aktionen drin hat, super schlechte Entscheidungen trifft etc. Aber hier macht er beide Tore wirklich überragend, also wirklich krank gut, beides. Der erste ist super gechippt und auch der Lauf ist super, der Pass ist super. Und ich finde das zweite noch beeindruckender. Geht er nach dem Turmschuhpass über die Seite durch, lässt dann Anthony Jung zweimal stehen und schießt das Ding mit dem Weakfoot rein, als wäre Harry Kane. War ganz easy mal gefinished auf Weakfoot. Ja, dann legt Loschek noch einen nach und du denkst, Junge, was passiert hier? Bremen, eine Mannschaft, die bisher ultra gefestigt wirkte. Und dann, wie du sagst, gibt Stanley Nsoki da ein schönes Geschenk her. Stanley Nsoki ist auch einfach ein Inside-Job. Ich bin mir mittlerweile sicher, dass die Leute, die die TSG hassen, irgendwie es dazu gebracht haben, diesen Mann für 15 Millionen dahin zu transferieren. Einfach nur, dass der denen regelmäßig irgendwelche Spiele versaut. Das ist so absurd, Mann. Ich habe noch nicht ein einziges gutes Spiel von Stanley Nsoki gesehen. Das ist irgendwie der linke Innenverteidigerfluch bei der TSG. Egal, wen die da verpflichten, egal, ob es ein Attila Schalay, Nsoki oder sonst was ist, die scheißen immer rein, das kannst du keinem erzählen. Ja, und jetzt hier noch ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Wen behalten wir von der TSG, Jakob? Weil da müssen wir jetzt ganz kurz drüber reden. Wen würden wir überhaupt drüber nachdenken, den zu behalten?
Kommt auf den Trainer drauf an, wenn der wirklich bleibt. Der weiterhin, wird bleiben,
bin ich mir ganz sicher.
Keine Ahnung, dann ist ein Stach halt ein Punktemonster, der jetzt, wenn er fit ist, dann auch wieder spielen wird.
Ja, das ist nämlich das Problem.
Ich glaube schon, weil er halt einfach perfekt für Kickbase ist. Aber sonst, ich habe jetzt die Preise nicht ganz im Kopf. Berisha war halt sehr günstig und Loschek, aber mittlerweile sind die bestimmt auch teuer. Das Mittelfeld, Bischof ist halt günstig, hat sich da festgespielt, den kann man glaube ich noch mit einpacken. Aber den Rest, ja.
Berisha 8,8 Millionen und Logic 8,5 Millionen.
Ja, gut, dann nicht. Dann nur Stach.
Ja, ohne Spaß. Ich habe das
Matarazzo da bleibt.
Ich würd auch gerne noch Grillo rausheben, aber Grillo ist halt immer jemand, der Halbzeit andauernd irgendwie angeschlagen ist oder sonst was. Ja. Geht hier zur Halbzeit runter mit einem nicht guten Spiel. Ganz ehrlich, und selbst Anton Stach, Bro.
Boah. Ist auch teuer, aber
21,1. I don't know, ja, Mann. Das ist halt wirklich schweineviel Geld gerade in der App. Also ich bin wirklich ehrlich an dem Punkt, egal was die jetzt für ein Programm haben, die kriegen jetzt am Wochenende nochmal richtig schön von Stuttgart den Arsch gehauen. Dann kommen leicht die Gegner, I know, aber ich bin gerade wirklich an dem Punkt, dass ich gar keinen Turn auf irgendein Hoffenheim habe. Wenn ihr irgendwie noch Ersatz bekommt, meiner Meinung nach, für Grillo und für Stach in diesem Preissegment, dann würde ich diesen Absprung aber sowas von wählen, wie dieses eine GIF, wo der Mann in diesen Geldpool reinspringt. Das würde ich bei Grillisch und Stach jetzt auch direkt machen. Und der Rest, keine Ahnung. Was kostet Marius Bülter? Weil der hat mir eigentlich wirklich gefallen. Also den will ich jetzt gar nicht so unterbuttern. 10,7, boah, weiß ich auch nicht.
10,7, viel zu teuer.
Ja, okay, never mind. Komm, ich revidiere das hier komplett. Stachy und Grilic in sehr großen Ligen kann man das machen. Natürlich Kramaric, den haben wir jetzt hier nicht mit dabei.
Ja, gut. Ja.
Die drei, Kramaric ist mir auch vollkommen Wumpe, wie die TSG spielt. Kramaric ist immer eine Empfehlung, wenn der fit ist, auch wenn der viel Geld kostet. Aber Grilic und Stach, da kann man definitiv auch den Absprung wählen, wenn es da irgendwie noch die Möglichkeit gibt, da was anderes sich ins Team zu packen. Ich glaube, das muss man jetzt mittlerweile echt so hart sagen, weil die TSG spielt eine Kack-Saison vom Herren.
Ja, Doppelsturm, ja. Dirk Schweizer ist auch wild.
Ja, also ja, kommen wir hier also mal rüber zu Bremen. Ich meine, ich will jetzt hier nicht irgendwie Rohpunkte bewerten. Romano Schmid wirkte hier wie Joshua Kimmich Prime, aber das lag auch einfach viel daran, dass die TSG nach dieser roten Karte dann nicht mal annähernd probiert hat, hier das irgendwie zu zementieren. Der Wechsel von Drexler kommt dann auch viel zu spät für Bischoff. Was heißt viel zu spät? Sie haben 10 Minuten gewartet, aber diesen 10 Minuten ist halt so viel passiert schon und auch ein Tor gefallen. Man hätte einfach direkt reagieren müssen, meiner Ansicht nach. War wieder eine absolute Fehlentscheidung vom Trainer. Bremen spielt die dann hier komplett an die Wand, wirken, wie gesagt, was Rohpunkte angeht, wie Prime Bayern in, keine Ahnung, gegen Wolfsburg damals, als Upamecano 600 Punkte gemacht hat. Mhm. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie hoch bewerten. Worum man drüber reden kann, ist, Mitch Weiser hat auf der Halbposition gespielt. Romano Schmid spielt ja, also die spielen es ja tatsächlich so. Das wirkt immer weird, wenn du sagst, sie spielen 3-5-2 mit Weiser vorne drin. Aber Romano Schmid spielt halt schon tendenziell eher im Spielaufbau in dieser Dreierkette im Mittelfeld mit drin, also mit Sülünen und Stay. Und Weiser ist dann eher so jemand, der dann vorne viel rumroamt, also viel Raum covert, viel hin und her läuft, sich überall auffällt etc. Und das hat er auch geil gemacht. Und Duxch ja auch eher jemand, der sehr fluide da vorne drinne spielt. Ja, weiß jetzt auch nicht, ob ich das so geil fände. Aber egal, es geht dann darum, dadurch haben Köhn und Agur auf den Schienen gespielt, die ich beide wahnsinnig gut fand. Vor allem Köhn hat mir richtig viel Spaß gemacht, generell seit er zu Bremen gekommen ist. Mich würde es ehrlich eher wundern, wenn die nächste Woche nicht so wieder spielen. Also ich sehe da aktuell keinen Zugriff für einen Grüll, der reinkommen könnte, und solange wie ein Jinma verletzt ist, sehe ich diese Aufstellung so wahrscheinlich sogar am lukrativsten für Bremen.
Ja, gehe ich auch mit. Ich finde halt, also Schmid, Duxch, Weiser, Jung würde ich auch noch mit reinnehmen, sind so die Spieler, die ich ein bisschen rausheben würde, und Stay auch noch, aber jetzt nicht durch den Hattrick da stark overpayen, also ich würde jetzt nicht in den Hype verfallen bei Stay, sondern das ist ein solider Spieler, aber das ist keiner, den ich overpayen würde, aber für den Marktwert auf jeden Fall mitnehmen. Aber weiß nicht, ein Lünen, ein Köhn und auch ein Agu sind für mich so Kickbase-relevant, technisch nicht so krass. Mhm. Und in der Dreierkette, wie gesagt, Stark ist verletzt, der war immer cool. Dann ist halt nur Jung für mich so einer, wo man sich sicher sein kann, dass er auch spielt.
Na, du musst
jetzt Marco hat man viele. Halt wenig Alternativen. Ja, stimmt. Ja,
der kommt zurück. Also der war jetzt hier in dem Spiel nicht mit dabei, deswegen nicht jetzt darauf bezogen, aber für die nächsten Spiele, ich würde Friedl auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Stark ist halt echt cool, wenn der mal fit bleiben könnte. Ja. Wir haben vor 2 Wochen drüber geredet und Paul meint so, ey, Tobi, der ist absolut nicht immer fit. Und seitdem, der ist andauernd angeschlagen, das ist so krank.
Ja, Malatini ist ein geiler Spieler, aber ich weiß noch nicht, ob er das noch nicht weit... Also,
Bro, ich finde den überscheiße. Ich weiß nicht, warum der so gelobt wurde. Ich finde den richtig kacke.
Ich finde den cool, so für die Zukunft finde ich den geiler Spieler, aber der ist jetzt noch nicht weit genug, um ihn safe in der Bremen-Startelf zu sehen und um ihn in den Kickbase zu haben. Da ist Pieper für mich schon allein zu viel Konkurrenz, deswegen würde ich den ausklammern, auch wenn er ein Tor gemacht hat, also den würde ich mir nicht kaufen. Aber sonst, ist eine gute Lückenfüllermannschaft immer noch Bremen. Das neue Mainz,
hast du ja mal gesagt. Ich wollte genau dasselbe sagen, ich schwöre. Ja, ich wollte genau dasselbe sagen. Deswegen. Für mich ist Bremen gerade so ein bisschen wirklich dieses neue Mainz, das, was wir immer echt cool fanden, wo alle Spieler ungefähr das wert sind, was sie auch dir an Punkten bringen, wo du gerade in Heimspielen ganz cool drauf setzen kannst und die auch in Auswärtsspielen jetzt nicht mega verkehrt sind, die jetzt aber, jetzt in dem Fall natürlich war es krass, aber einfach nur, weil du halt, Hoffenheim hat ja nichts gemacht, die hatten ja teilweise 90% Ballbesitz in 10 Minuten nach der roten Karte. Normalerweise ist Bremen eine gute Mannschaft, auch im Spielaufbau keine schlechte Mannschaft, aber keine Rohpunkte-Göttermannschaft. Deswegen, ich gehe da eigentlich voll mit dir mit. Ich würde es bei den Kaufempfehlungen auch bei Mitch Weiser, Dirk Schmid, Friedel würde ich auch noch mitnehmen, Stark, wenn er fit wäre. Das wären so die 4, die für mich rausstechen. Bei einem Lünen, selbst beim Jens Day, also ich würde da jetzt auch nicht zu viel drauf werten. Jens Day hat diese Boxpräsenz schon immer gehabt, aber er ist halt ein gottlos beschissener Finisher, hat in dem Spiel einfach alles weggemacht. Würde ich auch nicht, wenn ihr ihn jetzt aufgestellt habt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt alles richtig gemacht. Aber das wäre kein, den ich jetzt deswegen kaufen würde oder mich dazu verleiten lassen würde, dass er das irgendwie nochmal neu machen kann. Er kam da wirklich teilweise bei 7, 8 Gegenspielern um sich rum, allein zum freien Abschluss im 16er. Das darf nicht passieren. Das war dann wieder mal tendenziell eher eine schwache Hoffenheim-Leistung, als dass ich ihn da irgendwie positiv rausheben möchte. Was jetzt nicht seine Leistung diskreditieren soll, du musst trotzdem erstmal 3 Tore machen. Nur für die Zukunft
gesehen. Ja, habe ja schon gesagt, ich finde ihn okay, aber ich würde ihn jetzt auf keinen Fall wegen dem Spiel overpayen. Jo, also jetzt kein Spieler, den man irgendwie 3-4 Millionen overpayen muss, weil man, weil es halt ein krankes Spiel war und viele Punkte waren. Aber das würde ich bei ihm auf jeden Fall auch nicht machen. Aber sonst für mich ein cooler Spieler für Marktwert oder halt ein solider Spieler, aber nicht overpayen.
Das passt perfekt. Damit sind wir durch mit dem Bundesliga-Spieltag 5. Ein wirklich ultra verrückter Spieltag mit einer Menge Off-Field, worüber wir heute geredet haben. Nächste Woche gibt es dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Stat-Fokus. Das müssen wir mal schauen. Das hat sich einfach eine Menge hier ergeben, was wir hätten schnacken können. Jakob, es war mir wie immer eine Ehre.
Mir auch, habe die Ehre.
Damit sind wir durch für heute und wir hören uns dann am Mittwoch wieder, dann hoffentlich wieder in der Dreierkonstellation. Dann ist Jakob und Paul beide mit dabei und dann sind wir hier zu dritt unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde, und die abschließenden Worte gehören unserem Jacob.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich bin Mittwoch nicht am Start. Das hat Tobi, glaube ich, vergessen. Aber dann nächste Woche wieder zu dritt.
Classic.
Gut. Ciao, ciao.
Wir hören uns. Ciao, ciao. Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.